Pourquoi c'est grave ce que Mme Le Pen a fait? D'abord parce qu'elle ne respecte pas notre Constitution. Je rappelle, c'est l'article 15, le président de la République et le chef des armées. Ensuite, parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur nos institutions. Enfin, s'il y a une chose qui fonctionne, c'est la chaîne de commandement.
Marine Le Pen respektiert nicht unsere Verfassung, sagt ein sichtlich erboster Premierminister Gabriel Attal bei der letzten großen TV-Debatte vor der Wahl. Die frühere Vorsitzende des Rassemblement National hatte am Donnerstag einen Ausblick auf den Machtanspruch ihrer Partei gegeben. Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu sein, so Le Pen, ist für den Präsidenten ein Ehrentitel. Die Fäden in der Hand hält aber der Premierminister, so die Frontfrau der Rechtspopulisten. Folge 65 von Frankophil über Verfassungsfragen. Was wäre, wenn der Rassemblement National die Regierung übernimmt? Am Mikrofon ist Andreas Noll. Am Donnerstagabend gab es die letzte Fernsehdebatte vor dem ersten Wahlgang der Parlamentswahlen in Frankreich. Allen Umfragen zufolge dürfte der Rassemblement National die stärkste Kraft im Land werden. Als Kandidat für den Posten des Premierministers gilt Parteichef Jordan Bardella. Wenn die Wähler am Sonntag für den Machtwechsel stimmten, dann werde er Premierminister für alle Franzosen, so Bardella.
Si nos compatriotes font le choix de l'alternance et du changement dimanche, moi d'abord j'entends être le Premier ministre de tous les Français. Moi je veux rassembler les Français, je veux les réunir, tous les Français, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur choix politique passé, je serai donc le Premier ministre de tous les Français pour engager le redressement du pays.
Er wolle die Franzosen vereinen und zusammenführen, so der Parteichef in einem Statement an die TV-Zuschauer. Egal, woher sie kommen und für welche politische Richtung sie sich in der Vergangenheit entschieden hätten. Er werde ein Premierminister für alle Franzosen, um Frankreich wieder aufzubauen. Und ein Premierminister, der dem Staatspräsidenten nur wenig politische Bewegungsfreiheit zugestehen will. Nur so ist der Angriff von Marine Le Pen zu verstehen, dass der Premierminister auch in Militärfragen die Fäden in der Hand halte. Obwohl der Staatspräsident von der Verfassung als Oberbefehlshaber der Streitkräfte eingesetzt ist und als einzige Person über den Einsatz von Nuklearwaffen entscheiden darf. Gut 50 Jahre nach ihrer Gründung als Zusammenschluss verschiedener nationalkonservativer und rechtsextremer Strömungen hat die Le Pen-Partei zum ersten Mal eine realistische Machtperspektive in Frankreich. Im ersten Teil unserer Reihe »Was passiert, wenn der RN die Regierung übernimmt?« haben wir mit dem Portfolio-Manager Marc Kemperdick über wirtschaftliche Fragen und die Reaktionen der Finanzmärkte gesprochen. Im heutigen zweiten Teil stehen politische und Verfassungsfragen im Vordergrund. Zu Gast ist Hans Stark, Professor für Deutschlandstudien an der Universität Sorbonne in Paris. Herr Stark, am Dienstagabend gab es eine Fernsehdebatte zwischen Manuel Bompard von der extremen Linken, Jordan Bardella, der Parteichef vom Rassemblement National, und Premierminister Gabriel Attal aus dem Präsidentenlager. Das Überraschende dabei, über den Staatspräsidenten selbst wurde in dieser Debatte gar nicht gesprochen. Macron spielte absolut keine Rolle. Seine Partei wünscht ja auch nicht, dass er sich für die Partei im Wahlkampf engagiert. Am Tag nach dem zweiten Wahlgang wird es aber mit dem Nichtstun für den Präsidenten vorbei sein. Dann muss er Farbe bekennen, dann muss er entscheiden, wer soll neuer Premierminister werden. Muss er dann Jordan Bardella das Amt des Premierministers anbieten, wenn der RN tatsächlich so stark abschneidet, wie es derzeit in den Umfragen aussieht?
Ja, also dass der Name Macron oder die Person Macron jetzt keine so große Rolle gespielt hat bei dem Wahlabend, hängt doch damit zusammen, dass das jetzt wirklich Parlamentswahlen sind und keine Präsidentschaftswahlen. Gabriel Attal, sein Premierminister, hat ihn auch gebeten, sich aus dem Wahlkampf herauszuhalten und darauf bestanden, dass er, also Attal, diesen Wahlkampf auch führt. Ich glaube auch, dass letzter Punkt vielleicht, dass die Wut auf Macron bei den Wählern des Linken Lagers, aber auch des rechtsextremen Lagers so groß ist, dass man in der Mitte versucht, also der jetzigen Mehrheit, den Namen Macron so gering, also den Ball so flach wie möglich zu halten, was die Rolle von Macron betrifft. Nichtsdestoweniger haben Sie natürlich recht, Herr Noll. Die Rolle des Staatspräsidenten bleibt wichtig, vor allen Dingen nach der Wahl. Muss er Bardella nominieren? Auf jeden Fall ja, sollte, als Premierminister, sollte der Rassemblement National die absolute Mehrheit bekommen. Dann führt an Bardella eigentlich kein Weg vorbei. Szenario 2, der RN bekommt nicht die absolute Mehrheit, aber ist ganz knapp da dran. Auch dann wäre, glaube ich, der Schub für den Rassemblement National so groß, dass Macron keine andere Alternative hätte, als ihm zumindest vorzuschlagen, Premierminister zu werden. Wohl wissend, dass Bardella bereits im Wahlkampf das abgelehnt hat. Bardella hat gesagt, ich werde nur Premierminister, wenn der Rassemblement National über eine absolute Mehrheit verfügt. Das bedeutet also, dass Macron dann ihm den Vorschlag macht, Matignon zu übernehmen, aber ganz genau weiß, dass Bardella das ablehnen wird. Drittes Szenario. Der Rassemblement National schneidet nicht so gut ab, wie das in den Umfragen sich jetzt herauskristallisiert. Übrigens sind die Umfragen diesbezüglich auch nicht so ganz präzise, denn den Umfragen zufolge bekäme der Rassemblement National zwischen 220 und 260 Sitzen. Da ist die Fehlermarge sehr groß. Die absolute Mehrheit liegt übrigens bei 289 Sitzen. Also wenn dann das Endresultat eher gegen 220 tendiert als gegen 260 und dann auch noch das linke Lager, also diese sogenannte neue Volksfront, die sich um die Sozialisten und die France Insoumise herum gebildet hat und den Ökologisten, wenn die also auch gut abschneiden, und die sind ja auch in Umfragen bei etwa 180 Sitzen, dann liegen beide Lager nicht mehr so weit auseinander, dass dann unbedingt Macron auf Bardella zurückgehen muss. Und dann hat er mehr Wahl, wenn Sie so wollen. Aber um es kurz zu machen, um zum Punkt zu bringen, Macron ist so geschwächt, dass er hat keinen großen Handlungsspielraum.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Jordan Bardella hat eigentlich angekündigt, dass er das Amt des Premierministers nur übernehmen würde, wenn seine Partei tatsächlich die absolute Mehrheit im Parlament erreicht, weil er nur dann die Politik umsetzen kann, die seine Partei gerne umsetzen möchte. Gehen Sie davon aus, dass er diese Ankündigung wahrmacht, dass der Rassemblement National tatsächlich auf so eine Möglichkeit verzichtet, den Premierminister zu stellen? Es wäre ja in der 50-jährigen Geschichte jetzt das erste Mal, die erstmalige Möglichkeit, um an die Schaltstellen der Macht zu gelangen.
Ja, eine gute Frage. Das hängt wirklich davon ab, wie viele Sitze der Rassemblement National bekommt. Je weiter er von einer absoluten Mehrheit der Sitze entfernt ist, desto größer aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bardella nicht Premierminister werden will, auch wenn der Rassemblement National die relative Mehrheit hat. Sollten sie aber nur ganz knapp an der absoluten Mehrheit vorbeischrammen, sagen wir 280 Sitze haben statt der notwendigen 289, dann könnte es möglicherweise um Rassemblement National ein Kalkül geben und dass man sich sagt, naja, vielleicht finden wir ja noch ein paar Stimmen, zum Beispiel bei den Republikanern, die dann uns unterstützen, und dann versuchen wir es mal. Also ich denke mal, dass bei 280 Sitzen der Druck dann auf Bardella auch in der Tat, der wird dann groß, dann doch zuzusagen, einfach weil, wie gesagt, die historische Konstellation so ist, wie sie ist, und man sollte eine solche Chance möglicherweise nicht völlig ausschließen. Aber man darf auch nicht vergessen, ein anderer Gesichtspunkt ist folgende: Bardella hat keinerlei Regierungserfahrung, es wird für ihn sowieso sehr schwierig, das Amt zu übernehmen, und wenn er das dann auch noch macht, ohne eine sichere Mehrheit zu haben im Parlament, dann ist das ein Himmelfahrtskommando.
Und was erwartet die Partei dann vom Präsidenten? Also für den Fall, dass sie nur die relative Mehrheit im Parlament bekommt und selbst dann sagt, okay, den Job des Premierministers, den wollen wir nicht. Was erwartet dann die Mehrheitspartei von Macron? Was soll er dann tun?
Das hat sie ihm bis jetzt nicht gesagt, was natürlich das Leben von Macron auch noch erschwert. Le Pen hat sich eigentlich im Grunde genommen in Bezug auf dieses Szenario, also keine Mehrheit und Blockade, nur in einem Punkt geäußert. Sie hat gesagt, dann sollte Macron zurücktreten. Dann würden die Karten neu gemischt werden, es gibt Präsidentschaftswahlen, und dann lägen die Dinge sowieso im Land ganz anders. Also ich denke mal, dass dann wirklich Druck kommt vom Rassemblement National auf Macron, die Konsequenzen zu ziehen aus einer Wahlniederlage und aus den Mehrheitsverhältnissen.
Aber es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Es gibt in der französischen Verfassung Artikel 16 Und der stattet den Präsident unter ganz besonderen Bedingungen mit noch mehr Machtbefugnissen aus. In den französischen Medien gibt es da eine entsprechende Diskussion. Halten Sie das für wahrscheinlich, dass Macron auf diesen Artikel 16 für wirklich Krisenfälle zurückgreifen könnte?
Das könnte er natürlich, aber ich sehe das nicht, wie er das über 3 Jahre durchhalten kann. Denn die nächsten Wahlen, also sind eigentlich ja erst vorgesehen, die nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahre 2027. Und man hat ihm schon den Vorwurf gemacht, dass er mit Dekreten agiert hat und vor allen Dingen auch mit Gesetzen ohne parlamentarisches Votum über den Artikel 49.3, der ebenfalls einer Regierung die Möglichkeit gibt, ein Gesetz durchzupeitschen, ohne dass es von einer parlamentarischen Mehrheit akzeptiert wird. Damit hat er zum Beispiel das Rentengesetz durchgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Macron oder jemand anders überhaupt in Frankreich wichtige soziale Fragen und Wirtschaftsfragen aufgrund des Artikels 16 durchsetzen kann. Das hieß ja im Grunde genommen, dass wir also in einem permanenten Krisenmodus wären. Vor dem Hintergrund auch der Tatsache, dass Macron inzwischen wirklich sehr, sehr unpopulär geworden ist. Er ist ja nicht in der Situation wie ein Charles de Gaulle, ja, der also damals der erste Präsident war der 5. Republik. Und der hatte, sagen wir mal, den Rückhalt in der Bevölkerung und die Aura und die Legitimität, die politische Legitimität, um so etwas zu machen, ja, mit Artikel 16 zu regieren. Aber ein Emmanuel Macron hat das nicht.
Nehmen wir jetzt mal an, Macron fragt tatsächlich Jordan Bardella, ob er das Amt des Premierministers übernehmen wolle. Bardella akzeptiert, womöglich, weil der Rassemblement National eine absolute Mehrheit dann doch schafft bei den Parlamentswahlen. Dann hätten wir einen 28 Jahre alten Studienabbrecher ohne Verwaltungs- und Regierungserfahrung als Premierminister in Frankreich. Liegt darin schon die Basis für ein Scheitern oder ist das Regierungsgeschäft am Ende ja alles eine Frage der Berater? Denn Kommunikation, kann man wohl sagen, beherrscht Bardella ja meisterhaft.
Ja, also er hat Talent, kommunikatives Talent, das steht außer Frage, aber er wird große Schwierigkeiten haben. Also erst einmal sich durchzusetzen gegenüber dem tiefen Staat, dem Deep State, das sind ja in Frankreich hohe Beamte, die alle durch die Elite-Kaderschulen gegangen sind von Sciences Po und INA, die also mehrere hohe Diplome haben, da als Premierminister zu agieren, der gerade mal 2 Jahre studiert hat und dann das Studium abgebrochen hat. Ich denke mal, das wird schwierig für ihn, da sich da durchzusetzen. Vor allen Dingen, wohl die hohen Beamten sowieso in ihrer großen Mehrheit nicht viel mit dem Rassemblement National am Hut haben und ihn ablehnen. Das wird also sehr, sehr schwierig. Natürlich könnte es sein, und davon gehe ich eigentlich auch aus, dass auch innerhalb der Beamtenschaft dann sich einige hohe Beamte sich auf den Rassemblement National einlassen werden. Aber das ist risikoreich, denn jemand, der das tut, der also, sagen wir mal, ja, als hoher Beamter dann Rassemblement National kompatibel agiert, was wird aus seiner Karriere, wenn der Rassemblement National irgendwann nicht mehr an der Macht ist? Ja, dessen Karriere ist dann eigentlich vorbei, wenn man so will. Von daher glaube ich, dass die hohen Beamten sehr, sehr wirklich, also mit großem Zögern sich überlegen, ob sie sich auf Bardella einlassen würden oder nicht. Wir sind ja nicht in Amerika, wo wir mit der Trumpschen Bewegung schon etwas sehr viel Struktur, eine strukturelle Tiefe erreicht haben und eine republikanische Partei dahinter steht, die das Agieren von Trump unterstützt. Das ist ja nicht der Fall in Frankreich. Der Rassemblement National ist zum ersten Mal auf diese Höhen gekommen. Er hat immer noch keine Mehrheit im Land. Er hat die Unterstützung von 35% in Umfragen der Franzosen, also ein Drittel, ja, wenn Sie so wollen. Ein Drittel der französischen Wähler unterstützen den Rassemblement National. Das ist ja nun auch nicht gerade eine absolute Mehrheit. Die Gründe dafür sind vielfältig. Man sollte jetzt nicht denken, dass ein Drittel der französischen Wähler Rassisten geworden sind und Antieuropäer, sondern was dahinter steht, ist der Frust über das ständige Sinken der Kaufkraft in Frankreich. Und eine gewisse Art von Verzweiflung, die viele Franzosen inzwischen empfinden in Bezug auf ihr materielles Dasein. Sollte der Rassemblement National in dieser Hinsicht versagen, also nicht das Wunder vollbringen, dass auf einmal in der unteren Mittelschicht die Gehälter so massiv erhöht werden, dass die Leute alle sehr viel besser dastehen materiell, als es heute der Fall ist. Und davon kann man eigentlich ausgehen, aufgrund auch der Haushaltssituation in Frankreich. Nehme ich an, dass der Rassemblement National auch in der Wählergunst wieder sinken wird. Mit anderen Worten, das ist kein langfristiges, aus meiner Sicht eigentlich sollte es kein langfristiges Phänomen sein. Und auch das ist wiederum ein Grund dafür, dass ich annehme, dass viele hohe Beamte sich nicht auf das Risiko einlassen, für Bardella ihre Karriere aufs Spiel zu setzen.
Was heißt das, das Risiko einsetzen? Gehen Sie davon aus, dass diese Beamten zurücktreten, dass die den Staatsdienst verlassen, dass die Dienst nach Vorschrift machen?
Dienst nach Vorschrift, beziehungsweise sie werden so agieren wie die hohen Beamten im ersten Mandat von Trump, nämlich das Schlimmste verhindern. Das ist nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern das ist im Grunde genommen eine Art Blockadehaltung.
Schauen wir dann nochmal etwas detaillierter auf diese Regierungszusammenarbeit, die sich dann unter einem Premierminister Bardella in Paris konstituieren würde. Wir hätten dann zwei sehr gegensätzliche politische Lager, die den Staat führen, also eine Cohabitation. Das war zwischen Konservativen und Sozialisten schon sehr schwierig in der Vergangenheit, aber mit der Partei von Marine Le Pen, Sie haben das ja gerade sehr genau geschildert, dürfte das Ganze noch komplizierter werden. Wie würde zunächst einmal die Bildung der Regierung vonstatten gehen? Bardella und Macron sitzen da an einem großen Tisch und beugen sich dann gemeinsam über eine Personalliste?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten ja in der Vergangenheit in der Tat schon drei Kohabitationen in den 82er Jahren. Die haben 2 Jahre gedauert und eine längere Ende der 90er Jahre, die hat 5 Jahre gedauert. In dieser Zeit war es so, dass der Präsident es durchsetzen konnte, dass besonders sensible Posten, also Ministeriumsposten, die zusammenhängen mit der äußeren Sicherheit, mit der Diplomatie, also Außenpolitik, dass die von ihm entschieden werden, an wen sie gehen. Und das waren dann in der Regel hohe Beamte oder Technokraten, die das dann übernommen haben und keine Politiker. Also ich gehe nicht davon aus, dass Bardella einen Außenminister einen Politiker von RN gegen Macron durchsetzen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich Macron heute viel geschwächter als Mitterrand es war in den 80er Jahren und eigentlich auch sogar noch geschwächter als Jacques Chirac. Jacques Chirac hat natürlich, das war der Mann, der dann 5 Jahre Kohabitation machen musste mit den Sozialisten zwischen 1997 und 2002. Aber erstens haben bei diesen Wahlen 97, die dann die Kohabitation verursacht haben, hat die Partei von Jacques Chirac nicht so schlecht abgeschnitten, wie jetzt das Präsidentenlager von Macron abschneiden wird bei den kommenden Parlamentswahlen. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, Chirac hatte bereits eine Karriere hinter sich als Oberbürgermeister der Stadt Paris. Er war bereits Premierminister gewesen in den 80er Jahren. Er war Parteichef. Mit anderen Worten, er hatte eine Unterstützung im Land, die ging sehr weit und die hat ihm geholfen, diese 5 Jahre zu überstehen. Und dann last but not least, trotz aller ideologischen Gegensätze zwischen Sozialisten und Gaullisten in den 80er und 90er Jahren, gab es immer in der Kohabitation in den 80er Jahren zwischen Mitterrand und Chirac und in den 90er Jahren zwischen Chirac und Jospin ein gegenseitiges Respekt, gegenseitige Anerkennung für die Leistungen des jeweiligen anderen. Also die Kooperation, die war nicht spannungsfrei, hat sich aber insgesamt sehr, sehr zivil abgelaufen. Das wird jetzt alles nicht der Fall sein. Der RN wird Macron versuchen, in die Ecke zu treiben, bis er endlich zurücktritt. Und Macrons Sicht der Dinge ist absolut diametral gegengesetzt zu den Werten und zu der Politik vom Rassemblement National.
Sie haben gerade dieses Beispiel aus den 80er Jahren von 1986, glaube ich, erwähnt. Da wollte der Premierminister damals, Jacques Chirac, einen Parteipolitiker ins Außenministerium schicken. Und das hat der sozialistische Präsident verhindert und hat dann einen anderen Kandidaten durchgesetzt. So, wenn wir das jetzt analog auf die heutige Zeit übersetzen, das würde bedeuten, dass Bardella weder einen Außenminister nach seinem Gusto durchsetzen kann, noch einen Verteidigungsminister und eventuell sogar gar keinen Innenminister? Oder welche Schlüsselressorts würden Sie darunter verstehen?
Also eher Außen- und Sicherheit, weil das sind die Domaine réservés. Also das ist der Bereich, in dem der französische Präsident aufgrund der Logik der 5. Republik im Grunde genommen mehr oder weniger alleine agieren kann. Und er ist ja auch derjenige, der Frankreich auf der internationalen Bühne vertritt in jeder Hinsicht. Innenministerium, nein. Ich denke, dass es gerade auch der Rassemblement National wird natürlich versuchen, aufgrund harter innenpolitischer Gesetze, für innere Sicherheit und in seinem Bemühen, die Immigration zu beherrschen, da wird er natürlich nicht auf das Innenministerium verzichten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird also ein Kompromiss sein. Wenn Macron es schafft, beim Außenministerium und beim Verteidigungsministerium 2 Personen seiner Wahl durchzusetzen, hat er bereits sehr viel erreicht.
Nun haben wir darüber gesprochen, dass viele Beamte vermutlich große Vorbehalte gegen den Rassemblement National haben würden oder werden. Aber man muss auch sagen, die RN-Führung hat ja auch Experten in ihren Reihen oder lässt sich von Experten beraten. Es gibt in Wirtschaftsfragen einen bekannten französischen Fondsmanager, der die Partei der Marine Le Pen berät. Die Partei hat mittlerweile auch den früheren Frontex-Chef in ihren Reihen. Würden Sie sagen, die Partei hat genügend Fachpersonal, um die Ministerien und die Schlüsselposten zu besetzen im Staat?
Nein, genügend Fachpersonal auf keinen Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie schafft es jetzt im Rahmen auch dieser Entdiabolisierung, die sie jetzt verfolgt hat in den letzten, eigentlich seit 2012, also in den letzten 12 Jahren, schafft sie es, so sagen wir mal, in den Kreisen der hohen Beamten, die nationalkonservativ eingestellt sind, Unterstützung zu bekommen. Das reicht aber nicht, denn die Beamtenschaft geht ja noch, da sind dann noch mehrere Straten und Ebenen darunter. Und das wird auf jeden Fall nicht ausreichen, um den Staat so zu organisieren, dass er administrativ die Politik wirklich, also mit Enthusiasmus und Entschiedenheit durchzieht, die Le Pen sich und Bardella sich vorstellen für den Rassemblement National. Also ich gehe nach wie vor davon aus, trotz ein paar Leute, die sie da gewonnen hat, dass die hohe Beamtenschaft bremsen wird.
Welche Posten könnte die Regierung denn qua Kompetenz, qua Amt besetzen? Also die Ministerposten, darüber haben wir jetzt...
Ja, alle andere, wenn sie die absolute Mehrheit hat, alle anderen Posten.
Aber ja, Erklärung. Die Ministerposten, darüber haben wir jetzt gesprochen, aber natürlich würde jede Partei, das ist ja nicht nur ein Zeichen des Rassemblement National, die Sozialisten würden es genauso machen. Wenn sie einmal an der Regierung sind, versuchen sie strategische Posten im Staat mit ihren Leuten zu besetzen. Welche Posten fallen Ihnen da ein, die Regierung besetzen könnte, wo der Präsident das nicht verhindern kann? Denn blicken wir zum Beispiel mal auf die Geheimdienste. Sind das Posten, Sicherheitsposten, Geheimdienste, wo die Regierung dann Durchgriffsrechte hätte?
Ja, sicherlich schon. Aber ich glaube, auch da ist der Rassemblement National nicht so homogen, wie man sich das vorstellen mag. Auch die Haltung gegenüber Russland ist nicht unbedingt durchgehend pro Putin organisiert. Ja, es gibt also in der Tat unter den zukünftigen RN-Abgeordneten eine Reihe von Leuten, die in Russland in den letzten Jahren waren, die als sogenannte Beobachter bei den Fake-Wahlen in die Krim gefahren sind und so weiter. Aber man hat auch Bardella sprechen hören über Russland. Das ging eigentlich eher in die Richtung von wir grenzen uns ab von Moskau. Also ich glaube, dass es im Rassemblement National diesbezüglich keinen Konsens gibt. Und von daher wird Bardella sicherlich darauf achten, das ist nämlich auch eine Frage der französischen Souveränität, wenn er sich da auf Leute einlässt, im Nachrichtendienst zum Beispiel, ja, im Innenministerium, die alle möglichen Informationen nach Moskau weitergeben, dann ist die Souveränität Frankreichs sehr schnell in Frage gestellt. Und das werden die anderen Parteien sofort öffentlich machen, dass nämlich die Rassemblement National anstelle die französische Souveränität zu verteidigen, wofür diese Partei ja eigentlich kämpft, vielmehr Frankreich russischen oder chinesischen Interessen ausliefert. Daher ja auch die harte Haltung von Le Pen gegenüber der AfD in der Frage Maximilian Krah. Das war ja auch sehr interessant. Das ging natürlich auch um das Thema Remigration, von dem sich Le Pen distanziert hat, aber nicht nur. Der letzte Clash war der Spionagevorwurf an Maximilian Krah zugunsten von Russland und von China. Da muss der Rassemblement National trotz aller Sympathien für das Regime von Putin sehr genau aufpassen, ob er sich da nicht eine Blöße gibt, indem er einfach ja pro-russisch agiert und sich dem russischen Geheimdienst praktisch ja dann ausliefert.
Wir haben gerade jetzt schon über das Jahr 1986 einmal gesprochen mit Premierminister Chirac und Staatspräsident Mitterrand. Da gibt es eine zweite ganz interessante Geschichte. Die ersten Wochen dieser Kohabitation, die verliefen relativ friedlich. Doch dann kam es am Nationalfeiertag, am 14. Juli, zum Eklat. Präsident Mitterrand verkündete damals, dass er Regierungsverordnungen seines Premiers zur Reprivatisierung von insgesamt 65 verstaatlichten Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen nicht unterzeichnen würde. Und ohne die Unterschrift des Präsidenten kann eine Regierungsverordnung nicht in Kraft treten in Frankreich. Alles müsste Macron unterschreiben. Können Sie sich vorstellen, dass er die Unterschrift unter Vorhaben setzt, die er eigentlich ablehnt. Sie haben ja gerade gesagt, der Unterschied ist so massiv zwischen den beiden, zwischen den Vorstellungen Macrons und den Vorstellungen des Rassemblement National.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Er muss es natürlich begründen. Er kann nicht einfach dann sagen, das passt mir nicht und ich mache es nicht. Dafür hat er nicht mehr die Durchsetzungsfähigkeit. Auch aufgrund der Tatsache, dass alle Menschen in Frankreich heute ihm praktisch vorwerfen, diese Entscheidung getroffen zu haben, die Nationalversammlung aufzulösen, inklusive in seinem eigenen Lager. Also man darf nicht unterschätzen, wie stark heute Macron geschwächt ist. Ein zweiter Punkt ist auch, dass Mitterrand hat das natürlich gemacht in den Jahren zwischen 86 und 88, weil er wusste, er würde noch einmal kandidieren. Er war praktisch irgendwann schon mal wieder im neuen Wahlkampf. Macrons Karriere als Präsident geht zu Ende. Er kann nicht ein drittes Mal kandidieren. Er ist also auch aufgrund der Tatsache, dass er bereits jetzt in den letzten 3 Jahren seines letzten Mandats ist, das, was man in Amerika eine lame duck nennt. Und auch das schwächt seine Oppositionsfähigkeit gegenüber Dekreten, Entscheidungen, die er unterzeichnet hat, ab. Er müsste es also begründen. Begründen kann er es aber, wenn er klar darstellt, dass bestimmte Dekrete, Entscheidungen vom Rassemblement National einfach nicht EU-kompatibel sind, also der EU-Legislation widersprechen. Und da gibt es ja nun wirklich eine Reihe von Möglichkeiten, um Initiativen von RN in Frage zu stellen. Und er hatte hinter den Conseil Constitutionnel, den Verfassungsrat, er könnte also sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich gebe es an den Conseil Constitutionnel erstmal weiter zu einer Expertise und werde mich dann dementsprechend verhalten, je nachdem, wie die Antwort ist vom Verfassungsrat. Damit hat er dann praktisch sich abgesichert im Verfassungsrat. Da muss man also auch daran denken, da sitzen ja nicht Leute wie in Amerika, die von Präsidenten ernannt sind. Das ist ja also keine Cour Suprême mit Leuten, die dann teilweise auch ein bisschen radikal sind, sondern im Conseil Constitutionnel, da sitzen vor allen Dingen also ehemalige Präsidenten beziehungsweise ehemalige Premierminister oder hohe, sehr, sehr hohe Richter, die in Frankreich Karriere gemacht haben, und die werden das Leben dem Rassemblement National sehr schwer machen.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der Regierungspraxis, in der theoretischen Regierungspraxis natürlich einer Cohabitation. Welche Bedeutung hätten in diesem Zusammenhang die Abgeordneten der Partei im Parlament? Marine Le Pen hat ja durchgesetzt in den vergangenen Jahren, dass die bislang ja 88, glaube ich, Abgeordneten in der Nationalversammlung, ja, wie soll ich sagen, anständig gekleidet sind, zu den Debatten erscheinen, auch nicht pöbeln. Ja. Reicht das oder braucht die Partei jetzt wirklich profilierte Fachpolitiker, die inhaltliche Vorarbeit leisten können für die Regierungspraxis? Oder geht es dann im französischen Parlament hauptsächlich darum, dass die Mehrheit steht?
Nein. Ich gehe davon aus, dass diese Abgeordneten sich wirklich einarbeiten werden und dass sie sich also auch im Stil und im Duktus und in ihrer Sprache so verhalten werden, wie das in den letzten 2 Jahren der Fall gewesen ist. Auch um sich abzugrenzen von den Linksextremisten, denn die haben das ganze Gegenteil an Strategie verfolgt. Die haben also, wie Sie sagen, sie haben gepöbelt, sie haben laut gesungen in der Nationalversammlung, sie haben ihren Emotionen frei Lauf gelassen und ziemlich viel Unordnung angeregt. Während der Rassemblement National will er wirklich regieren, dann ja erst recht darauf achten muss, dass er also eine Truppe hat, die er erstens kontrolliert und die sich zweitens respektabel verhält. Auch da ist der große Unterschied zur AfD. Die AfD in Deutschland verbirgt ja kaum ihr Ansinnen, die Regierungsform in der Bundesrepublik zu verändern, und sie verhält sich antirepublikanisch. Le Pen versucht das Gegenteil. Sie versucht im Gegenteil zu unterstreichen, dass sie voll im republikanischen Rahmen sich befindet, die also die republikanische Staatsform in allen ihren Ausformulierungen zu 100% respektiert und akzeptiert und damit also auch das demokratische Spiel, also die demokratische Alternance, das heißt also wieder Wahlen in 5 Jahren. Also bitte, man muss jetzt nicht denken, weil der Rassemblement National an die Macht kommt, dass wir dann in Frankreich eine Diktatur haben werden. Dieser Rassemblement National erinnert mich viel mehr eigentlich im Grunde genommen an die polnische PiS-Regierung als an die deutsche AfD. Wobei ich jetzt hier nicht sage, Entwarnung ist angesagt, denn die PiS hat, das weiß man, die Unabhängigkeit der Justiz in Frage gestellt. Aber sie hat zumindest die Wahlen in Polen im Jahre 2023 nicht blockiert. Sie hat also die Folge demokratischer Wahlen nicht in Frage gestellt, im Gegensatz zum etwa zu Donald Trump, der das ja am 6. Januar 2021 zu verhindern versucht hat. Also, man muss schauen, wie sich die RN politisch verhält.
Zum demokratischen Spiel gehört ja irgendwie auch, dass die Parteien, je näher sie der Macht rücken, desto stärker passen sie dann auch ihr Programm an die Realitäten. Und auch das zeigt sich in den vergangenen Wochen bzw. Tagen beim Rassemblement National. Ein Beispiel dafür ist das Verbot für Doppelstaatler im Staatsdienst. Das war mal sehr weit gefasst in den Papieren, in den Programmen der Partei. Jetzt ist es nur noch für eine Handvoll Posten mit strategischer Bedeutung in Frankreich vorgesehen, die aus seiner Sicht eben nicht in die Hände von Doppelstaatlern fallen dürften. Das hört sich jetzt alles, auch andere Positionen zur Rente, alles sehr, sehr flexibel an. Wie stark, Herr Stark, ist noch der ideologische Sockel der Partei?
Also der ideologische Sockel der Partei wird ja umso schwächer, je stärker die Rassemblement National in die Richtung einer Volkspartei geht. Noch einmal, wir haben in Frankreich eine kuriose Mischung eigentlich aus ständiger revolutionärer Gärung, was die Menschen betrifft, aber bei gleichzeitiger sehr konservativer Ausrichtung. Die Franzosen gehen zwar gerne auf die Straße und demonstrieren, aber sie sind in ihrer Mehrheit trotzdem konservativ eingestellt. Konservativ heißt ja nun nicht revolutionär, konservativ heißt ja nun eher bewahrend. Der Franzose, der heute mehrheitlich Rassemblement National wählt, will, dass Frankreich bewahren, das er immer gekannt hat. Und dazu gehörte eben, dass die Mittelschicht ein ausreichendes Einkommen hat und die Kinder nicht schlechter dastehen als man selber in seiner eigenen professionellen Karriere. Also, um es kurz zu machen, ich denke, dass der Rassemblement National sich bemühen wird, diese Ausrichtung auf das konservative Segment der französischen Wählerschaft zu verstärken. Und das geht einher mit erstens mit einer gewissen Form von Realismus und zweitens auch mit der Idee, dass man die Franzosen nicht abschrecken darf, sondern man muss sie im Gegenteil eher ein bisschen beruhigend wirken. Also das hat ja auch Le Pen schon bei ihren Wahlkämpfen 2017, 2022 gemacht, mit den Fotos, die sie von ihr da publiziert worden sind, die im Grunde genommen eine Landesmutter zeigten, deren wichtigste, also Besorgnis darum geht, dass es den Franzosen gut geht. Zurück zur Finanzpolitik. Frankreich hat eine Staatsschuld von 3.000 Milliarden Euro, 3 Billionen. Das entspricht 110% des französischen Bruttoinlandsprodukts. Der Schuldendienst wird im Jahre 2026 ungefähr auf 70 Milliarden Euro pro Jahr steigen. 70 Milliarden Euro, das ist mehr als das Budget für die Schule, also für die Education Nationale und auch mehr natürlich als der Verteidigungshaushalt. Also das heißt, der wichtigste Posten im französischen Budget ist der Schuldendienst. Und der wird umso stärker, je mehr die internationalen Märkte Frankreich abwerten und damit die Neuaufnahme von Schulden aufgrund von höheren Zinsen schwieriger machen. Das heißt, der Rassemblement National weiß ganz genau, dass der haushaltspolitische Spielraum sehr begrenzt ist.
Das heißt, Sie gehen, wenn ich das so übersetze, davon aus, dass er eine sehr konservative, strukturierte Finanzpolitik betreiben will.
Ja, wobei er versuchen wird, und da ist eben halt dann doch der Rassemblement National mit seiner fremdenfeindlichen Position wiederum im Mittelpunkt, er wird versuchen, Menschen in Frankreich mit Migrationshintergrund, diesen Menschen den Zugang zu öffentlichen Geldern einzuschränken, zu öffentlicher Hilfe einzuschränken. Und das, obwohl Menschen mit Migrationshintergrund aufgrund der Steuern, die sie zahlen, natürlich ein Anrecht haben auf Sozialwohnungen, auf Ernährung in den Schulen und so weiter.
Womit wir dann aber allerdings auch schnell wieder beim Thema Verstoß gegen die Verfassung oder zumindest Verstoß gegen EU-Recht wären.
So ist es, genau. Und da stellt sich eben halt die Frage, wie kann man so etwas, beim EU-Recht kann Frankreich dann sagen, wir machen es wie die Polen und wie die Ungarn, wir kehren uns da keinen großen Deut drum und wir ziehen einfach unsere Sache durch. Wobei dann dadurch dann das Risiko besteht, dass dann Frankreich wieder auch weniger Geld aus dem Haushalt bekommt. Vielleicht gehen sie dieses Risiko ein, weil Frankreich sowieso ein Nettozahler ist für das europäische Budget, im Gegenteil zu Polen und zu Ungarn, die viel größere Risiken diesbezüglich haben. Aber trotzdem könnten bestimmte Gelder gekürzt werden und das würde auch den Franzosen wehtun. Aber den Verfassungsrat, den kann Rassemblement National nicht ignorieren, wenn er gleichzeitig darauf besteht, dass die Partei pro-republikanisch ist und die republikanischen Werte und Spielregeln im Lande respektiert.
Jetzt haben Sie gerade ein zentrales Element genannt der Programmatik vom Rassemblement National, nämlich die Idee, Ausländer zu diskriminieren bzw. französische Staatsbürger zu bevorteilen, wenn es um Zugang zu Arbeitsplätzen, Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und Wohnraum gehen soll. Es gibt noch ein zweites zentrales Thema für den Rassemblement National, das ist die Migrationspolitik. Die hat natürlich dann mit der Außenpolitik zu tun. Die, das hatten wir gerade schon geklärt, ist ja in der Kompetenz des Staatspräsidenten. Aber gerade hier wird ja über das zentrale politische Thema entschieden, also auf europäischer Ebene über das Thema Immigration. Bardella will den Schengen-Raum grundsätzlich nicht antasten, sagt er. Aber es soll, so hat er das, glaube ich, beschrieben, eine doppelte Grenze eingezogen werden zum Schutz vor Einwanderung geben, die EU-Außengrenze und aber auch nochmal die französische Grenze als Schutzgrenze. Wie viel Rücksicht müsste Macron aus Ihrer Sicht auf die Haltung seiner Regierung in diesem Fall in dieser Frage nehmen?
Naja, er könnte natürlich auch die Strategie verfolgen, dass er sagt, ich lasse den Rassemblement National mal machen, sie kommen damit sowieso nicht durch. Denn also Grenzen hochzuziehen, also Binnengrenzen, das kann man durchaus mal machen zwischendurch. Das wurde gemacht in der Covid-Krise. Dafür gab es dann allerdings auch Gründe. Und es wurde auch gemacht in Zeiten hoher Spannungen aufgrund terroristischer Attentate, beziehungsweise auch in den 90er Jahren gab es auch mal einen Moment, als es also eine gewisse Drogenproblematik gab in Bezug auf die Niederlande und Belgien. Da kann man provisorisch mal so etwas durchsetzen. Aber langfristig würde es natürlich dem Außenhandel in Frankreich massiv schaden und auch dem Tourismus, von dem Frankreich lebt. Frankreich kann sich nicht abschotten. Gut. Man sagt, in der Handelspolitik, Frankreich hat sowieso eher ein Haus, also ein Defizit in Bezug auf Außenhandelspolitik. Aber es zieht enorme Vorteile aus dem Tourismus. Frankreich ist das wichtigste Tourismusziel in Europa. Je fremdenfeindlicher der Rassemblement National sich gebärt und je mehr sich das Land abschottet, desto stärker werden die Konsequenzen sein für Touristen, die dann sagen, dann fallen wir halt nicht nach Frankreich, wir sind da nicht erwünscht. Also ich glaube nicht, dass sich da die Franzosen dann, also der Rassemblement National über die Interessen von Hoteliers, von Restaurantbesitzer, von Strandplatzvermietern und so weiter da durchsetzen kann. Auch dort werden sie zurückrudern müssen und sie müssen da Konzessionen akzeptieren. Was eine stärkere Bewachung der EU-Außengrenzen betrifft, da muss man jetzt allerdings sagen, dass das durchaus kompatibel ist mit den Interessen der anderen Europäer. Und das macht man übrigens in Osteuropa sowieso, und zwar zum Teil wegen Immigration, und zwar der erzwungenen Immigration durch Weißrussland und durch Russland Richtung Finnland und Richtung Polen, aber vor allen Dingen natürlich auch aufgrund der geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Also die Europäische Union ist sowieso bereits dabei, sich in gewisser Weise abzuschotten, und auch die Legislation in Bezug auf Migrationspolitik verhärtet sich von Jahr zu Jahr. Da müsste der Rassemblement National eigentlich eher darauf sich konzentrieren, sagen wir mal, Mehrheiten zu schaffen mit anderen Ländern, die eher ähnliche Probleme haben, inklusive in Deutschland, aber vor allen Dingen, ich denke da insbesondere an Italien, an Spanien auch, an Griechenland, also die südlichen Länder, anstelle da unilaterale Ausrufezeichen zu setzen, die keinen Sinn ergeben. Also wenn Sie klug sind, lassen Sie da eher ein bisschen sich Zeit und versuchen, das Ganze europäisch zu gestalten und im Rahmen des Respektes europäischer Legislation durchzusetzen.
Ich würde zum Ende gerne noch mit Ihnen über Deutschland sprechen. Das ist ja in der französischen Politik häufig ein Fixpunkt, der Nachbar. Ja. Im Osten der wirtschaftliche Erfolg der Bundesrepublik galt zumindest früher, als er noch nicht so ganz so angekratzt war wie aktuell, als Vorbild. Der Staatspräsident selbst hat Deutschland, also Macron, so viele Kooperationsangebote gemacht wie vielleicht keiner seiner Vorgänger. Der Rassemblement National will davon aber nichts wissen, kann man sagen. Marine Le Pen hält wenig von grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Über die Freizügigkeit haben wir gerade schon gesprochen. Marine Le Pen will aber auch die deutsch-französische Rüstungszusammenarbeit aufkündigen. Diese Position macht jetzt wirtschaftlich, volkswirtschaftlich ja eigentlich keinen Sinn für einen Staat, der, wenn ich jetzt mal überspitzt das zusammenfasse, was Sie gerade gesagt haben, mit den 3 Billionen Euro Staatsschulden, der fast pleite ist. Warum ist diese Gegnerschaft zu Deutschland für Marine Le Pen so wichtig? Geht es da um Stimmenfang? Ist es Ideologie? Also rein pragmatisch müsste sie ja froh sein, dass die Deutschen durchaus zahlungsbereit sind. Wenn man mal in ein dunkles Kapitel unserer Geschichte schaut, dann könnte einem ja fast Le Bosch-Perat wieder zu Ohren kommen.
Ja klar, also die Haltung gegenüber Deutschland ist negativ von Seiten vom Rassemblement National, genauso wie von Seiten von Mélenchons La France Insoumise, also von den Linksextremisten. Also in deutschen Medien wird natürlich auch geschrieben, dass sie also antideutsch wäre und germanophobe. Warten wir erstmal ab. Was sie natürlich nicht machen wird, ist, dass sie also jetzt nach Berlin kommt und mit Küsschen bei Olaf Scholz sofort dann also in die Fußstapfen treten wird von de Gaulle und von Adenauer. Das kann man sich abschminken.
Erstmal müsste ja Bardella kommen.
Ja, der kommt ja sowieso, ja klar, aber sie könnte durchaus mal auf den versucht sein, auf Staatsbesuch zu kommen, aber das wird sie nicht tun. Der große Gegensatz zwischen, wenn Sie wollen, Rassemblement National bzw. LFI auf der einen Seite und der deutschen Seite auf der anderen, das ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt in der Eurozone und die Austeritätspolitik, die Deutschland durchgesetzt hat in den Jahren zwischen 2010 und 2015 in Bezug auf Griechenland, aber dann indirekt auch in Bezug auf Italien und auf Spanien. Heute spielt Frankreich in der gleichen Klasse, wie, wenn Sie so wollen, ja, wie Italien und bald wahrscheinlich sogar wie Griechenland. Mit anderen Worten, der Rassemblement National wünscht sich natürlich sehr viel mehr Spielraum in Bezug auf die Budgetregeln der Eurozone. Aber auch das, muss man sagen, ist in Frankreich eigentlich fast schon Konsens. Auch Macron hätte sehr gerne andere Regeln durchgesetzt. Macron hat den Stabilitätspakt als eine Regel aus dem letzten Jahrhundert kritisiert. Mit anderen Worten, das ist heute nicht mehr up to date. Nur macht das eben halt Le Pen das Gleiche mit mehr Brutalität. Aber der Punkt dahinter, den die Franzosen machen, ist der, dass das Beharren der Deutschen auf Sparprogramme und auf Austeritätsprogramme den wirtschaftspolitischen Spielraum Frankreichs einschränkt. Da würde es sicherlich zum Clash kommen. In Bezug auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der Rassemblement National gebärt sich als sehr souveränistisch. Und souveränistisch heißt, man will keine Technologietransfers und man will auch kein technisches Know-how, das man in Frankreich hat, teilen mit Ländern, mit denen man zusammenarbeitet, die dieses Know-how aber nicht haben. Zum Beispiel in der Flugzeugindustrie. Da hat Frankreich sehr viel mehr technisches Know-how als etwa Deutschland. Das ist einer der Gründe dafür, dass das Jagdflugzeug der Zukunft, das langfristig den Eurofighter ablösen soll ab dem Jahre 2040, eigentlich mehr Technologietransfers von Frankreich nach Deutschland also mittragen wird als umgekehrt. Und das will Le Pen in Frage stellen. Auch die Frage einer europäischen Teilhabe an der französischen Nuklearstreitkraft. Auch da ist Le Pen absolut dagegen. Aber gut, sagen wir mal realistisch, ich habe auch nicht in Deutschland gehört, dass die Deutschen unbedingt Teilhabe haben wollen an der französischen Nuklearstreitmacht. Dafür gibt es, glaube ich, in Deutschland auch keinen Konsens. Wenn wir ganz realistisch sind, Herr Noll, müssen wir einfach eingestehen, dass es sowieso zwischen Deutschland und Frankreich sehr wenig Rüstungskooperation gibt. Die meisten Projekte, die wir gehabt haben, bezüglich europäischen Helikopter zum Beispiel, die sind in Frage gestellt worden. Das Einzige, was bis jetzt in mehr im grünen Bereich ist und das auch erst seit ein paar Wochen, ist das sogenannte Main Ground Combat System. Das ist also die Herstellung eines gemeinsamen Panzers, der auch ab dem Jahre 2040 den Leopard ablösen soll und in Frankreich den Leclerc. Aber alles andere machen die Franzosen sowieso entweder alleine oder machen es mit den Italienern und die Deutschen machen es eher mit den Amerikanern, den Israelis. Ja, wir sind sowieso, das ist die Realität heute, rüstungspolitisch im Grunde genommen arbeiten wir sehr, sehr kaum zusammen, Deutschland und Frankreich. Von daher wäre es sicherlich ein Verlust, den ich sehr bedauern würde, wenn beide Länder gar nicht mehr zusammenarbeiten würden. Aber es würde die Verteidigungsfähigkeit der Deutschen und der Franzosen und auch Europas nicht in Frage stellen.
Die Eurodrohne müsste man vielleicht noch erwähnen. Ich glaube, da hat die Zusammenarbeit auch noch ganz gut geklappt. Aber ich will da noch mal ein bisschen den Blick weiten sozusagen. Jordan Bardella hat ja getwittert, es gibt eine echte Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk, aber das deutsch-französische Paar ist ein ungleiches Paar, bei dem immer derselbe entscheidet, wo man essen geht und was man abends im Fernsehen sieht. Also dann, wenn man diesen Satz weiter fortsetzt, heißt das, der Deutsche entscheidet. Trifft er damit einen Nerv in Frankreich? Glauben die Franzosen, dass Deutschland Koch und Frankreich der Kellner ist?
Ja, das glaube ich, das kann man so sehen. Wobei die Franzosen einfach deswegen gerne Koch wären, weil sie glauben, dass sie bessere Küche machen als die Deutschen. Also ja, von daher ist dieser Vergleich sowieso ein bisschen schwierig. Also Tatsache ist, dass dieser Nerv inzwischen wirklich also in Frankreich von vielen also mitgetragen wird, inklusive von Macron. Macron hat sich ja auch, das war ja im Grunde der Hintergrund seiner europäischen Initiativen, immer darum bemüht, nicht nur um Augenhöhe in Bezug auf Deutschland, sondern auch eine gewisse, ja, nicht unbedingt vielleicht Entscheidungshoheit, aber zumindest ein äquivalentes Mitspracherecht. Tatsache ist, dass die Deutschen im Europäischen Parlament dominieren, zahlenmäßig und auch in Bezug auf ihren Einfluss in den Kommissionen. Es gibt mehr deutsche Abgeordnete als französische Abgeordnete und sie sind vor allen Dingen viel stärker vernetzt in den beiden großen Parteien, Familien, also den europäischen Sozialisten auf der einen Seite und der ÖVP auf der anderen Seite. Und das wollen die Franzosen heute, denke ich mal, also revidieren. Und von daher ist das in der Tat eine sehr sensible Frage.
Wenn wir noch eine Ebene höher gehen, sozusagen die Metaebene fast einnehmen, haben diese Vorbehalte, ich will jetzt nicht vom Hass auf Deutschland sprechen, aber haben diese Vorbehalte gegenüber den Deutschen oder zumindest gegenüber der deutschen Regierung damit zu tun, dass die Eliten in Frankreich zumindest früher sehr stark Deutsch gesprochen haben. Deutsch galt als Sprache der Elite, nur die Besten auf dem Gymnasium haben Deutsch gelernt. Handeln Le Pen und Bardella so nach dem Motto, Deutsch zu sprechen, germanophil zu sein, das ist eine Sache der Eliten, nicht des Volkes und damit nichts für unsere Partei?
Das mag sein, allerdings ist das nun wirklich schon lange her, dass das also die französische Elite Deutsch gesprochen hat oder sich für Deutsch entschieden hat als Faktor, um die persönliche Karriere zu beschleunigen oder zu begünstigen. Die Zeiten sind eigentlich auch schon inzwischen vorbei und man muss es leider so sehen, wie es ist. Die deutsche Sprache wird in Frankreich viel weniger gelehrt als noch vor 20, 30 Jahren. Die Zahlen sind sehr stark rückläufig. Also das ist jetzt nicht der Rassemblement National. Übrigens, es gibt ja in Frankreich ab der 6. Klasse sogenannte Classe Bilingue, wo dann also 12-Jährige zwei Sprachen parallel lernen, also vom Übergang von der Volksschule praktisch auf die Mittelschule, wenn Sie so wollen, ja. Und dort wird Deutsch und zum Beispiel Englisch in sogenannten Classe Bilingue gelehrt. Die Politikerin, die das aufgehoben hat, das war eine Sozialistin, die hieß Belkacem. Die hat im Jahre 2016 das abgeschafft.
Unter Präsident Hollande.
Unter Präsident Hollande. Es waren die Sozialisten, die das abgeschafft haben. Und die damit der deutschen Sprache einen schweren Schlag versetzt haben. Derjenige, der es dann wieder eingeführt hat im Jahre 2017, das war Macron. Ob das jetzt wieder in Frage gestellt wird oder nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich bis heute in dem Programm vom Rassemblement National nichts Entsprechendes gelesen. Aber auszuschließen ist es natürlich nicht.
Aber Sie würden auch sagen, dass jetzt mit Deutschfeindlichkeit, also wenn es jetzt nicht um diese politischen Differenzen geht, dass man sagt, die Deutschen sind zu mächtig in Europa, aber dass eine ursächliche Deutschfeindlichkeit jetzt keine Wählerstimmen bringt?
Nein, Wählerstimmen wird es nicht bringen. Ich mache mir viel mehr Sorgen darum, wie der überhaupte Dialog zwischen beiden Ländern in den nächsten Monaten sein wird. Genauso wie Donald Trump natürlich mitbekommen hat, wie kritisch die Deutschen über ihn denken und dementsprechend verhält er sich gegenüber Deutschland, bekommt natürlich der Rassemblement National mit, wie man über diese Partei, über Le Pen in Deutschland denkt und wird dementsprechend in Bezug auf Deutschland auch wiederum handeln. Ja, ich denke, es wäre falsch, in Deutschland den Rassemblement National nur aus der Perspektive der AfD zu sehen. Die AfD ist heute sehr viel radikaler als der Rassemblement National und äußert sich auch sehr stark völkisch, was der Rassemblement National bis jetzt eigentlich nicht tut, sondern im Gegenteil sogar dafür gesorgt hat in den letzten 10 Jahren, dass die radikalen Elemente und auch die antisemitischen Elemente aus dieser Partei verschwinden. Das kann Makulatur sein, das weiß man nicht, das wird man sehen in den nächsten Monaten, inwiefern das wirklich also eine strukturelle Entwicklung ist oder ob das nur eine wahltaktische Entscheidung war, um die Mehrheit zu bekommen und dann hinterher wird man sehen, was man da bekommt, nämlich eine knallharte Rechte, extreme Rechte. Das muss man sehen. Aber alleine die Tatsache, dass es in Frankreich eine so hohe Zustimmung für den Rassemblement National gibt, sollte in Deutschland zu denken geben, dass man mit einer gewissen Vorsicht agiert, sollte diese Partei die Macht in Frankreich übernehmen. und dass man nicht alle Verbindungen zu Frankreich kappt und damit im Grunde genommen, ja, also über 60 Jahre deutsch-französischer Kooperation in Frage stellt. Das heißt jetzt nicht, dass man übergehen sollte zu Business as usual. Das habe ich nicht gesagt, das sage ich auch nicht und das denke ich auch nicht, aber es macht keinen Sinn, wenn man gegenüber der Meloni so tut, als wäre es eine ganz normale Politikerin und bei Le Pen sagt, um Himmels Willen, das ist eine Rechtsextremistin, mit der wollen wir nichts zu tun haben.
Das war Folge 65 von Frankophil. Im zweiten Teil unserer Reihe, was passiert, wenn der RN die Regierung übernimmt, ging es um politische und Verfassungsfragen. Zu Gast war Hans Stark, Professor für Deutschlandstudien an der Universität Sorbonne in Paris. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.